Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Podcast-Spezialausgabe Stark im Leben aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Ira Hummel, ärztliche Leiterin des MZEB KBO Isar Amper Klinikum in Haar bei München. Dr. Hummel arbeitet an der Schnittstelle zwischen Neurologie und Psychiatrie. Sie berichtet uns heute, welche Rolle psychische Begleiterkrankungen in der Betreuung von Menschen mit Behinderung und Epilepsie zukommen und wie sowohl Patienten als auch Patientinnen sowie das betreuende und familiäre Umfeld umsichtig darauf eingehen können. Es sind oftmals schon die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag, vermittelt Dr. Hummel, die viel bewirken und so auch die seelische Gesunderhaltung sowohl für Patienten und Patientinnen als auch das Umfeld positiv beeinflussen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Stark im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Dr. Hummel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig miteinander sprechen zu können, um über die seelische Gesundheit bei Behinderung und Epilepsie auch sprechen zu können und welche psychischen Begleiterkrankungen bei Menschen mit Epilepsie und Behinderung eigentlich auftauchen können. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über die seelische Behinderung in Zusammenhang mit der Epilepsie mit Ihnen zu sprechen.
Wenn wir vielleicht mal damit anfangen, dass wir über die Menschen sprechen, die zu Ihnen kommen. Welche Patienten und Patientinnen betreuen Sie denn eigentlich und welchen Fragestellungen kommen die zu Ihnen?
Wir betreuen hauptsächlich Patienten mit schwerer, komplexer Mehrfachbehinderung. Der Schwerpunkt liegt auf dem neurologisch-psychiatrischen Fachgebiet. Die Ursache ist häufig nicht klar. Teilweise ist es genetisch und teilweise weiß man es einfach nicht. Und das sind Patienten, die unter einer Epilepsie leiden und im größten Teil auch unter einer Störung, einer Intelligenzminderung. Aber es können auch Patienten mit einer reinen Störung der Intelligenzminderung mit auch körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen zu uns kommen.
Wie kommen die denn überhaupt zu Ihnen? Also wie werden die auf Sie aufmerksam beziehungsweise auf sozusagen Ihr Angebot aufmerksam?
Viele lernen uns durch den Kinderbereich schon kennen, über die sozialpädiatrischen Zentren, also die SPZs oder die neurologischen Kinderärzte, also die auf dem neurologischen Fachgebiet spezialisiert sind. Es spricht sich auch viel innerhalb der Angehörigengruppen herum oder durch Hausärzte, die unser Angebot schon kennen.
Sind es denn, wenn Sie sagen, es sind viele Patienten und Patientinnen, die mit einer schweren Behinderung zu Ihnen kommen, sind es denn dann in der Regel die Patienten und Patientinnen selbst oder kommen vielleicht auch manchmal erstmal die Angehörigen?
Die Angehörigen alleine dürfen zu uns nicht kommen. Das hat der Kostenträger, also sprich die Krankenkassen haben das, also der im Vordergrund steht der Patient. Das heißt, der muss auf jeden Fall mitkommen. Und meistens sind es die Angehörigen, sei es die Eltern, Geschwister, gesetzliche Betreuer, aber auch ein Betreuer aus dem Wohnheim und aus den Förderstätten und Werkstätten, die den Patienten zu uns begleiten.
Welche psychischen Begleiterkrankungen im Zusammenhang mit Behinderung und Epilepsie treten eigentlich häufig auf und wie gestaltet sich da auch die Diagnostik?
Das ist eine sehr komplexe Frage, vielleicht erstmal die psychischen Begleiterkrankungen. Also es können zum Beispiel Nebenwirkungen im Rahmen der Einnahme von Antiepileptika sein. Da kann zum Beispiel Aggressivität entstehen und dann muss geklärt werden, ist es jetzt neu aufgetreten aufgrund der Eindosierung von dem Präparat oder gibt es andere Ursachen, zum Beispiel Schmerzen, Nichterfüllung der Bedürfnisse oder eben im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung. Und wir sprechen dann von psychischen Störungen, wenn Verhaltensmerkmale oder so Besonderheiten auftreten, die jetzt nicht rein der geistigen Behinderung zugeordnet werden können.
Stelle ich mir gerade den Zusammenhang da an der Stelle manchmal schwierig vor, überhaupt festzustellen, was bedingt hat oder was wie zusammenhängen könnte, oder? Oder ist das nur meine laienhafte Annahme?
Nein, das ist sehr richtig. Und zwar haben unsere Patienten ein 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko an psychischen Erkrankungen zu erkranken. Und das sind die, die wir auch kennen aus den Medien, die Depressionen allen voran, aber auch Schizophrenie, also mit dem Hören von Stimmen. Posttraumatische Belastungsstörungen kann man sich vorstellen, die können sich häufig nicht äußern und dann kann man da schnell Opfer werden, oder Angststörungen oder ganz häufig auch Autismus-Spektrum-Störungen, die natürlich da auch den psychischen Erkrankungen zugeordnet werden kann.
Wie genau sieht denn dann da die Diagnostik aus? Also wie komme ich denn da überhaupt zu dem Punkt, dass ich herausfinde, was mit der Person eigentlich los ist, die da kommt?
Ja, ich glaube, das fängt schon an mit dem Eintreten bei uns ins MZDB. Die Patienten kommen, wie gesagt, meistens mit Begleitung, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und dann geht es erstmal um so einen einfühlsamen Kontaktaufbau, also ohne Wartezeit möglichst in so ein ruhiges, auch ausreichend großes Behandlungszimmer auch zu kommen, wo der E-Rolli auch Platz hat, wo dem Bewegungsdrang nachgegeben werden kann, oder auch bei autistisch veranlagten Patienten, dass die sich ein bisschen zurückziehen können, sich in eine Ecke setzen dürfen und wir erstmal uns begrüßen. Und mein Kittel hängt meistens am Haken, den habe ich nicht an, weil da haben häufig die Patienten schlechte Erfahrungen und das möchte ich nicht gleich wieder aufleben lassen. Meine Untersuchungsgerätschaften sind im Schrank verstaut. Und die Fragen, die ich dann dem Patienten stelle, müssen auch erstmal in einfacher Sprache gestellt werden, möglichst keine verschachtelten Sätze und auch nicht zu abstrakt. Aber das reicht mir oft für die Diagnostik natürlich nicht. Die ist ja bekanntlich sehr umfangreich im psychiatrischen Fachgebiet. Das heißt, ich brauche die Begleitpersonen dann auf jeden Fall noch für eine weitergehende Befragung und muss sie dann fragen, seit wann und wie hat sich die Symptomatik verändert? Was ist neu dazugekommen? Gibt es mögliche Ursachen? Hat sich im direkten Umfeld was verändert? Was glauben Sie, was da los ist? Und möglicherweise bringen die auch Videoaufnahmen mit, gerade wenn es um epileptische Anfälle geht und die andere Form der psychogenen Anfälle, zu sagen, so schaut das jetzt aus und so war das noch nie, dass man sich das dann auch gut anschauen kann, weil das sich häufig nicht bei uns zeigt, so als Vorführeffekte.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da ja auch durchaus am Anfang erstmal so ein bisschen Ängste gibt und so ein Unwohlsein auch für den Patienten, für die Patientin. Die Person kommt in eine neue Situation, kennt sich damit vielleicht noch nicht so aus und dann muss das Eis wahrscheinlich auch erstmal gebrochen werden. Was machen Sie denn, damit sich die Patienten da auch wohlfühlen und dass sie Ende dann auch gut an letztlich ja die Informationen kommen, die sie brauchen, um ihre Arbeit zu machen?
Ja, das stimmt. Das Eisbrechen ist sicher die Herausforderung schlechthin und ist auch das, was für uns am meisten Zeit braucht oder benötigt, ganz am Anfang. Da ist natürlich wichtig, dass nicht 3 im Wartezimmer warten und jeder hat seine Eigenheiten, sondern dass der Termin gut geplant ist, auch gut eingetaktet ist von den Therapeuten, dass es keine Überschneidungen gibt und auch keine Wartezeiten. Und manchmal fängt der Termin auch erst vor der Tür bei uns an. Sprich, manche mögen das sichere Auto gar nicht verlassen, sind da, fühlen sich dort wohl und wissen gar nicht, was auf sie zukommt, wenn sie jetzt da nur aussteigen und zu uns die Treppe hochgehen. Von daher kann es durchaus sein, dass ich entweder dann erstmal zum Auto gehe und dem mich kurz vorstelle und frage, ob wir nach oben gehen wollen oder ob ich mich mit den Eltern da am Auto unterhalten soll. Wir haben auch schon Aufnahmegespräche im Park bei uns in der Anlage gemacht, wo der Patient umherlaufen durfte und wir ihn gut im Blick halten konnten. Und dann waren wir eben diesbezüglich sehr flexibel. Und umgekehrt, wenn wir dann bei uns, bei mir im Büro sind, bleibt auch genügend Zeit, dass der Patient sich das erstmal anschauen kann, den großen Raum, den ich schön gestaltet habe, so dass es auch freundlich ist und die Folge stellt. Und dann dürfen sich alle erstmal ablegen. Die Taschen, meistens kommen sie mit großem Gepäck oder großen Rollstühlen, darf dann erstmal abgelegt werden. Und der Patient auch seinen Platz finden. Und das kann an dem Besprechungstischchen sein, das kann aber auch auf der Liege sein, gerne auch manchmal mit abgewendetem Körper in der Ecke, kauernd manchmal, manche sitzen aber lieber am Boden und manche laufen umher. Und dann versuche ich vorsichtig mit meinen Fragen zu starten.
Wie erleben Sie da eigentlich die Patienten und Patientinnen in diesem Kontakt? Also wenn die dann auch mit Angehörigen kommen oder mit Pflegern oder Pflegerinnen kommen, ist das so, dass die das auch reflektieren und sich vielleicht wohler fühlen, wenn sie erstmal alleine mit ihnen sprechen können? Oder ist es an dem Punkt dann eigentlich immer erforderlich, dass man das auch in dieser, ich sage jetzt mal, Gruppe bespricht?
Also die geben auf jeden Fall Sicherheit, das ist ein bisschen abhängig auch von der Entwicklungsstufe, in der sich der Patient befindet. Aber häufig sind vertraute Personen einfach, die geben Stabilität und ermöglichen auch erstmal den Zugang zu mir. Manchmal ist es auch gar nicht beim ersten Mal, dass ich da irgendwie ein bisschen den Fuß in die Tür kriege, sondern beim zweiten Mal, wo sie dann schon wissen, die Frau Hummel ist da, die hört mir zu, die sitzt da einfach nur und tut mir nicht weh. Das ist der eine Aspekt, dass da das ganz wichtig ist. Ich brauche die Angehörigen auch und manchmal nutzen wir auch oder ganz häufig die Zeit, dass wenn die anderen Berufsgruppen, also sprich, wenn der Physiotherapeut oder die Logopädin mit dabei ist, dass ich dann auch nochmal entweder mit den Angehörigen alleine spreche, weil wir immer mal das, was nicht gut funktioniert, sprechen, was dann die Betroffenen sehr traurig macht oder teilweise auch ungehalten. Und umgekehrt, manchmal haben die Patienten dann auch auf was auf der Seele, was vielleicht mit den Eltern oder dem Betreuungspersonal nicht so gut läuft, was sie mir dann auch alleine auch berichten dürfen. Und da sind die dann nicht dabei. Aber dafür braucht schon sehr ein vertrautes Verhältnis miteinander. Das ist häufig, dass es nicht beim ersten Mal dann so weit kommt.
Gibt es dann eigentlich auch schwierige Differentialdiagnosen, also zum Beispiel mal das Stichwort psychogene, nicht epileptische Anfälle genannt?
Ja, das ist sehr schwierig, weil nämlich beide Anfallsarten gleichzeitig vorliegen können. Sprich, der Patient kann erst epileptische Anfälle haben und dann psychogene Anfälle noch entwickeln oder es ist genau umgekehrt. Deshalb ist es ganz wichtig, dem Patienten zuzuhören oder den Angehörigen und auch immer wieder zu fragen, ob sich das Anfallsmuster verändert hat. Und da bin ich dann auf meinen neurologischen Kollegen dann auch angewiesen und umgekehrt eher auf mich, dass wenn man merkt, da hat sich was verändert, da ist noch was dazugekommen, dass man sich dann auch gut untereinander abspricht, um dann die weitere Diagnostik einzuleiten. Beziehungsweise wenn ich mir nicht sicher bin von dem Anfallsmuster, sage, schauen doch mal nach einem EEG, der Neurologe umgekehrt mich dazu holt und sagt, du frag dann nochmal nach, da ist vielleicht noch was anderes.
Wenn wir uns das Thema Psychotherapie bei Epilepsie und Behinderung nochmal genauer anschauen, was ist denn an der Stelle eigentlich sinnvoll und umsetzbar? Hängt wahrscheinlich auch vom Zustand des Patienten und oder der Patientin ab, richtig?
Ja, richtig, genau. Zum Beispiel bei den psychogenen Anfällen wäre das nach Leitlinie der erste Punkt, den man angeht, bevor man mit Medikation beginnt. Und wichtig ist, wie Sie schon angesprochen haben, dass die Ausprägung der Störungen der Intelligenzminderung mit berücksichtigt werden muss, im Sinne auch einer Introspektionsfähigkeit, also sprich die Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle zu reflektieren oder auch zu verstehen. Das muss vorausgesetzt werden oder zumindest in Ansätzen. Und damit gestaltet sich natürlich eine Psychotherapie sehr herausfordernd, auch für den Therapeuten, weil der das Gelernte da nicht eins zu eins umsetzen kann und die Therapie natürlich angepasst werden muss. Aber das größere Problem eigentlich ist, dass es generell zu wenig Therapeuten gibt und schon gar nicht ausreichend Therapeuten, die unsere speziellen Menschen mit Behinderung behandeln. Und somit steht eher im Vordergrund, weil die Therapiesuche sich so schwer gestaltet, eher Rahmenbedingungen für den Patienten zu schaffen, in denen er sich wohlfühlt und damit seine seelische Gesundheit, sein Wohlbefinden zu verbessern oder zu erhalten. Und da ist pädagogisch-therapeutische Begleitung, sagen wir, die dem Patienten entsprechend seines sozio-emotionalen Entwicklungsstands fördert, aber auch fordert, ganz wichtig. Und da sind die Fachdienste der Ansprechpartner, gerade in den Einrichtungen, Werkstatt, Förderstätte, aber auch in den Wohnheimen. Und da können dann kleine verhaltenstherapeutische und so eher körperorientierte Interventionen durchgeführt werden. Aber alles natürlich in einfacher Sprache und gegebenenfalls mit Etablierung von unterstützter Kommunikation. Bei Autismus kennt man das mit dem Teach-System, dass man da auch Zugang bekommt und dann in kleinen Schritten sich fortbewegt.
Wenn es dann auch um die Behandlung von psychischen Erkrankungen bei diesen Patienten oder Patientinnen geht, gibt es denn da besondere Dinge zu beachten, wenn es um die Medikation geht?
Ganz generell richtet sich die Behandlung von psychischen Krankheiten, orientiert sich an den Leitlinien, die für die verschiedenen Erkrankungen erstellt worden sind. Wir müssen jedoch bei unseren Patienten darauf achten, dass eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber der Wirksubstanzen besteht, was sowohl die Wirkung als auch die Nebenwirkung betrifft. Von daher so das Motto, so wenig wie nötig und so viel wie notwendig. Und darüber hinaus muss man die Situation des Patienten auch noch beachten. Sprich, befindet er sich in einem Umbruch? Wechselt er das Wohnheim? Zieht er aus? Wechselt er von der Schule in eine Werkstatt? Und in diesen Phasen ist es zu empfehlen, auch keine große Änderung oder Reduktion auch der Medikation vorzunehmen, um da erstmal auch emotional eine Stabilität zu erzielen. Und ganz kritisch ist auch der Herbst zu sehen, der mit dem schlechten, dunklen Wetter einhergeht und die Patienten dann auch weniger draußen sind, dass sich keine saisonale Depression etabliert oder sich eine bestehende Depression in der dunklen Jahreszeit noch verschlechtert, mache ich das auch sehr ungern in dieser Phase, die Medikation zu ändern.
Wir haben gerade schon über das Umfeld gesprochen, über auch das familiäre oder betreuende Umfeld, über die Angehörigen des Patienten oder der Patientin. Welche Rolle spielt denn dieses Umfeld ganz allgemein und wie kann vielleicht auch die Krankheitslast von den Angehörigen oder den Betreuenden etwas gemildert werden?
Also dem betreuenden Umfeld kommt natürlich eine ganz entscheidende Rolle in der Versorgung zu. Und die sind häufig Vermittler zwischen den Bedürfnissen des Patienten oder zumindest den vermeintlichen Bedürfnissen und in unserem Fall dem medizinischen Versorgungssystem. Und diese Gesunderhaltung des Umfelds ist neben der körperlichen und psychischen Behandlung des Patienten natürlich von entscheidender Bedeutung. Und da kann das Umfeld vielfältige Unterstützung in Anspruch nehmen. Das sind sicher die syndromspezifischen Selbsthilfevereine zu nennen, wie zum Beispiel der Dravet-Verein oder die George-Verein, um das Gefühl auch zu bekommen, wir sind mit unseren Betroffenen und ihren Besonderheiten nicht allein, was dann auch häufig sehr entlastend geschildert wird.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich als direkter Angehöriger eines Betroffenen, einer Betroffenen in der Situation bin, dass das ja für mich selbst vermutlich auch eine starke Belastung ist. Sie haben gerade die Gesunderhaltung des Umfelds schon angesprochen. Wie gewährleiste ich das denn auch auf einer psychischen Ebene, dass ich hier keine mentale Erkrankungen bei den direkten Angehörigen bekomme?
Ja, ich glaube, dass das Verständnis um die Erkrankung des Patienten sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich aufgeklärt bin, wenn ich informiert bin, dann ist es keine Blackbox für mich. Da spielen sicher auch Selbsthilfeorganisationen eine Rolle, wobei jetzt zum Beispiel, wenn es eine Depressionsgruppe für Angehörige wäre, die sicher eine gute Information über die Erkrankung an sich und den Umgang damit gibt, inwieweit dann die Betroffenheit der Behinderung mit berücksichtigt werden kann und da ich gute Unterstützung bekommen kann, das ist sicherlich von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich ausgeprägt, aber die Organisationen wie die Lebenshilfe, die haben auch Angehörigenberatungen und auch Vorträge zu wichtigen Themen, auch rechtlichen Themen, sodass da eben eine gute Information gegeben wird und in letzter Linie natürlich seelische Gesundheit. Wenn es da holprig wird, kann man natürlich auch selbst Unterstützung in Anspruch nehmen bei Therapeuten, um da auch Maßnahmen oder Tricks zu erlernen, wie man selber mit den in den belastenden Situationen umgehen kann.
In dem Kontext spielen natürlich ja auch die betreuenden Personen in den Einrichtungen eine große Rolle, also das sozusagen professionelle Personal, das dort tätig ist, die haben ja auch eine große Herausforderung, mit diesen ja doch anspruchsvollen Patienten und Patientinnen umzugehen. Was kann man denn tun, um diese Menschen auch möglichst bei ihrer Arbeit zu unterstützen?
Ja, das stimmt. Das Personal dort ist natürlich sehr gefordert und die Belastung ist abhängig von dem Zustand unserer Patienten. Das kann bei Depressionen zum Beispiel ein sehr, wir sagen, rückzügiges Verhalten, dass die ungern aufstehen, ungern an den Gruppenaktivitäten teilnehmen, einfach schwer zu motivieren sind. Kann dieses Verhalten sein oder es kann genau das Gegenteil, sprich eher aggressives, herausforderndes, provozierendes Verhalten sein, mit dem man dann umgehen muss. Und da finden natürlich sehr, sehr viele Teamsitzungen statt und sie begleiten aber auch dann, wenn eine Lösung gefunden werden muss, weil es an die Grenzen der Belastbarkeit kommt, die Patienten häufig mit zu uns und wir können dann sehr gut besprechen, wann dieses Verhalten auftritt oder handelt es sich um eine Depression, was wird dann besser, in welchen Schritten wird es besser, wie ist da so die Perspektive. Da können wir auch gut zur Entlastung beitragen, beziehungsweise bei Verhalten, gerade im Rahmen vielleicht von einer Pubertätsentwicklung, einer Verspäteten, auch das Betreuungspersonal weiterhin motivieren und neue Ausblicke geben und zum Durchhalten motivieren.
Jetzt haben wir schon über Informationen gesprochen. Welche weiteren Informationsquellen kann ich denn da nutzen, um mich auch entsprechend aufzuklären?
Also allen voran sicherlich die Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung, ein sperriges Wort, aber abgekürzt ist es die DGSGB, die sich zum Ziel gemacht hat, bundesweit die Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen und Erfahrung zu bündeln und hat diese Informationen auch auf ihrer Homepage öffentlich zugänglich gemacht. Da gibt es ganz viele Artikel zu den unterschiedlichen Themen. Und für den Patienten jetzt auch an sich oder in Begleitung mit den Angehörigen gibt es zunehmend mehr Literatur in einfacher Sprache über die Themen Depression, Panik, Angst und Schizophrenie. Da sind die Links zu nennen, zum Beispiel leichtesprache.de oder patienteninformation.de. Und wir haben zum Beispiel auch über Pro Familia, über Verhütung Informationsmaterial in leichter Sprache, was ja auch bei den Antiepileptika bei einigen vorgeschrieben ist, weil es eben im ersten Schwangerschaftsdrittel zu Fehlbildungen kommen kann unter der Medikation.
Welche Rolle spielen denn da auch Optimismus und positive Beispiele, wie andere in solchen Situationen vielleicht dann auch damit umgegangen sind und was aus sich und dem Leben gemacht haben?
Ich denke, das spielt eine große Rolle, gerade in den Vereinen für die syndromspezifischen Erkrankungen, dass man sich da austauscht und auch gute Beispiele sieht und ja optimistisch bleiben kann. Aber jetzt für mich im MZDB ist zum Beispiel ein langjähriger Patient, der an einer tuberösen Sklerose erkrankt ist. Dem konnten wir durch eine immunsuppressive Therapie die Anfallshäufigkeit ein bisschen reduzieren, als dann noch Symptome von einer Schizophrenie, also er hörte dann Stimmen und sah böse Gestalten. Dazu kam, mussten wir natürlich die Medikation noch anpassen, aber trotz dieser schwerwiegenden Beeinträchtigungen hat er eine, wie er selbst schildert, eine erfüllende Tagesstruktur in der Werkstatt und nimmt auch ganz erfolgreich an den Special Olympics teil, wo wir dann immer mit Nachrichten über Medaillen und Auszeichnungen informiert werden, was uns dann sehr freut.
Gibt es denn manchmal auch so kleine Weichenstellungen, die man machen kann, die schon zu einer großen Veränderung im positiven Sinne im Umfeld der Patienten führen? Also dass man vielleicht schon mit kleinen Schritten viel bewirken kann?
Ja, auf jeden Fall. Und es muss auch nicht immer gleich und ausschließlich die Behandlung mit Medikation sein, auch wenn das einen großen Anteil bei uns hat. Aber oft ist auch die Beurteilung des sogenannten sozioemotionalen Entwicklungsstand des Patienten schon ein erster Schritt, sodass man die Bedürfnisse des Patienten besser einordnen kann und dem Umfeld dann auch Handlungsempfehlungen geben kann. Und dadurch wird dann uns oft in dem zweiten, dritten Termin berichtet, hat sich schon einiges deutlich verbessert. Aber auch das Ermutigen zum Setzen von Grenzen oder positiver Verstärkung bei erwünschten Verhalten, man sagt da auch Loben dazu und Belohnung, kann eine einfache und eine sinnvolle Empfehlung darstellen. Wichtig ist natürlich, um das umzusetzen, braucht es wieder ein stabiles und gesundes Umfeld, wo wir dann wieder auf die Frage von vorhin zurückkommen. Ja.
Frau Dr. Hummel, ich danke Ihnen sehr, dass wir da so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen konnten und Sie uns ja an Ihrer Erfahrung teilhaben lassen.
Gerne, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.